NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Wir reden heute Abend über Sexismus. Das heißt, wir reden über sexuelle Übergriffe und wir reden über sexuelle Belästigung. Und das kann hingehen bis zur Vergewaltigung. Sexismus gibt es überall, im Alltag, wie auch und vielleicht besonders am Arbeitsplatz. Die Debatte ist nicht neu und sie flammt immer dann auf, wenn Frauen den Mut haben, laut zu sagen, was ihnen widerfahren ist. So geschehen in Hollywood, wo ein Produzent Schauspielerinnen sexuell nötigte, seine Macht sozusagen ausspielte. Die Folge war eine Kampagne mit Namen MeToo und diese Kampagne schlägt im Internet Wellen. Frauen outen sich, es sind immer mehr, schreiben, dass auch sie sexuelle Übergriffe erlebt haben. Wie Sie in den Nachrichten vielleicht gehört haben, war es auch heute Thema im Europaparlament. Es ist heute zu fragen, wie alltäglich ist Sexismus, wie alltäglich ist es, dass Männer Frauen belästigen, dass es zu sexuellen Übergriffen kommt und wann glauben Männer und warum glauben sie das, Frauen sind so eine Art Freiwild. Anders gefragt, was ertragen Frauen, welche Rolle spielen dort Gewalt, Macht und welche Rolle spielt auch Angst? Darüber wollen wir reden bis 21 Uhr mit unseren Gästen hier im Studio. Und dann ab 21 Uhr haben Sie das Wort. Da das ein intimes Thema ist, können Sie heute gerne auf Ihren Namen verzichten und anonym hier mitreden. Und besonders würden wir uns freuen, wenn auch Männer mitreden zu diesem Thema. Mit über das Thema, wie alltäglich ist Sexismus, was erleben Sie an sexuellen Übergriffen und was meinen Sie zu diesem Thema? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer, 08000 441 777 und ich sage es nochmal, Sie können Ihren Namen heute gerne verschweigen oder legen sich einen anderen Namen zu. Stefanie Lohaus ist Geschäftsführerin, Journalistin und Herausgeberin des Missy-Magazin und das Missy-Magazin wendet sich an junge Frauen. Guten Abend, Frau Lohaus.
Guten Abend.
Frau Lohaus, wann flammt diese Debatte immer wieder auf aus Ihrer Sicht?
Es kommt eben immer wieder zu mehr oder weniger berühmten Persönlichkeiten, die sexistischer Aussagen oder Handlungen bezichtigt werden. Und dann flammt in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten diese Debatte eben immer wieder auf. In Deutschland war der letzte diesbezügliche Hashtag ja Aufschrei. Also es gab dann nochmal Hashtag Ausnahmeschluss 2016 nach den Kölner Vorfällen. Das Besondere an Hashtag MeToo, das ist ja eigentlich eine Kampagne, die schon ein bisschen älter ist und von einer afroamerikanischen Aktivistin vor 10 Jahren ins Leben gerufen wurde. Aber das Besondere an Hashtag MeToo ist eben, dass diese Kampagne international funktioniert und dass sich eben tatsächlich in vielen Ländern, auch nicht nur im europäischen Kontext, auch zum Beispiel im Mittleren Osten, jetzt von Gewalt betroffene, von Sexismus betroffene Frauen melden.
Mhm. Erstaunt Sie diese Welle, ich nenne das mal diese Welle, dieses Hashtags MeToo?
Erstaunen tut es mich nicht, es freut mich. Also ich denke, dass das etwas damit zu tun hat, dass sich wirklich so unglaublich viele Betroffene zu Wort gemeldet haben und auch die Prominenz der Betroffenen sehr groß sind, dass das Menschen sind, die eben auch weltweit bekannt sind. Ich bin jetzt nicht völlig erstaunt sozusagen, aber jetzt so genau die Dynamik und dass das jetzt eben auch tatsächlich wieder diese Mediendebatte losgetreten hat, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
Mhm. Dr. Kirsten Kappert-Gonter ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und zugleich ist sie Politikerin und sitzt für die Grünen im Bundestag. Guten Abend, Frau Kappert-Gonter.
Guten Abend, Herr Burmann.
Frau Kappert-Gonter, wenn wir hören, dass heute sich das Europaparlament damit beschäftigt hat und es da auch Frauen gibt, die sagen Me Too, ich muss Sie das fragen, wie ist das in bundesdeutschen Parlamenten?
Die Debatte, also ich habe die noch so nicht mitbekommen, außer in Bremen. Ich bin jetzt ja Bundestagsabgeordnete und ich war vorher 6 Jahre Landtagsabgeordnete in Bremen und da zuständig auch für Gesundheitspolitik. Und da haben wir immer wieder auch debattiert, wer wird finanziert, zum Beispiel der Notruf Bremen. Ich weiß ja auch, heute sitzt auch Frau Ruschmeier mit am Mikrofon vom Notruf Hamburg. Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Institution. Und damals, vor einem Jahr, als die Nein heißt Nein, Rechtsprechung endlich durchgesetzt wurde, da wurde das auch dann in der bremischen Bürgerschaft diskutiert. Und es ist richtig, wenn auch in deutschen Parlamenten dieses Problem diskutiert wird. Und ich fand sehr schön heute die Einlassung meiner Kollegin Terry Reinke, die ja gesagt hat, es geht alle Frauen an und sie hat es eben auch schon selber erlebt und so geht das nicht weiter.
Sie sind ja heute Abend in einer Doppelrolle, sind einerseits Politikerin, andererseits Psychotherapeutin und Psychiaterin. Inwieweit haben Sie es als Psychiaterin mit solchen Fällen von Übergriffen zu tun?
Sehr viel. Ich habe eine Schwerpunktpraxis gehabt bis vorletzten Dienstag für Traumafolgestörung. Ich habe promoviert über Traumafolgestörung und Frauen, die sexuelle Übergriffe, sexualisierte Gewalt erlebt haben, brauchen häufig langfristig Hilfe. Traurig ist, dass ganz viele Frauen sich häufig auch nicht trauen, weder bekannt zu machen, dass sie sexuelle Übergriffe erlebt haben, noch sich dann in Therapie zu begeben. Das ist häufig auch schon ein langer Prozess, bis es den Weg in die Psychotherapie, bis der gefunden wird. Wenn er gefunden wird, ist es häufig gut möglich, den Frauen zu helfen.
Ein erster Schritt, diesen Weg zu gehen, ist sicherlich der Frauennotruf in Hamburg. Sie haben es angesprochen, Sibylle Ruschmeier ist bei uns hier im Studio. Sie ist Soziologin und arbeitet beim Frauennotruf. Guten Abend, Frau Ruschmeier.
Guten Abend.
Frau Ruschmeier, inwieweit oder wie viel Mut braucht eine Frau, um sich bei Ihnen zu melden und von Ihren Erlebnissen zu erzählen?
Da braucht es schon eine gehörige Portion Mut zu. Obwohl wir auch eine sehr niedrigschwellige Einrichtung sind, natürlich Vertraulichkeit zusichern, auch anonyme Beratung möglich ist, der Erstkontakt übers Telefon laufen kann oder auch über E-Mail, ist es natürlich trotzdem, erfordert es sehr viel Mut anzurufen und auch dann persönlich zu kommen. Mhm. Das ist schon ein besonderer Schritt.
Hinter dem Wort Notruf steckt ja, in dem Wort steckt das Wort Not. In welcher Not befinden sich die meisten der Frauen, die bei Ihnen anrufen?
Die Frauen, die bei uns anrufen, befinden sich eigentlich alle in akuter, auch großer Not. Rufen aus unterschiedlichen Gründen an. Und das geht eben von sexuellen Übergriffen im Alltag, am Arbeitsplatz, in der Schule, am Ausbildungsplatz bis hin zu schweren sexuellen Gewalt haben.
Wie können Sie den Frauen helfen?
Dadurch, dass wir erstmal, dass sie bei uns anrufen können, dass wir eben diese Vertraulichkeit und Anonymität auch zusichern, dass wir parteilich für Frauen arbeiten, dass wir den Frauen glauben, dass sie nichts dafür bezahlen müssen, wenn sie auch zu uns kommen, dass wir keine zeitlichen Beschränkungen haben, dass wir also nicht nur 5 Gespräche anbieten können, sondern über einen längeren Zeitraum auch begleiten können, beraten können.
Ja. Können Sie auch eine Rechtsberatung oder sprechen Sie auch Rechtsempfehlungen aus? Denn wir kommen gleich zu dem Juristen in der Runde. Tun Sie das auch?
Wir machen keine Rechtsberatung, eben weil wir das gar nicht dürfen, weil wir ja keine Juristinnen sind. Wir raten auch nicht zu Anzeigen zu oder davon ab. Wir klären aber darüber auf. Es gibt ja mittlerweile auch die Position, die Funktion psychosoziale Prozessbegleitung. Das ist das, was wir als Notruf auch schon immer gemacht haben, andere Notrufe auch, dass wir eben über den Ablauf von Strafverfahren, Ermittlungsverfahren, dann Strafverfahren, Gerichtsverfahren aufklären. Und weil wir es unserer Erfahrung nach ist es sehr wichtig, dass diejenigen wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie Anzeige erstatten, weil sie müssen es letztendlich durchziehen. Es dauert meistens sehr, sehr, sehr lange vom Ermittlungsverfahren bis hin zur Einstellung oder zu einem Gerichtsverfahren. Und dann gibt es meistens auch noch nicht nur eine Instanz, sondern eventuell vielleicht sogar 2 Instanzen. Und darüber können wir sehr viel, erstmal ganz viel informieren, Fragen beantworten und dann auch begleiten und Rechtsanwälte und Anwältinnen vermitteln.
Und ein Rechtsanwalt ist bei uns im Studio, Dr. Oliver Tollmann. Er ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Menschen und Rechte. Inwieweit aus Ihrer Sicht als Rechtsanwalt ist das Problem rechtlich, strafrechtlich relevanter geworden, sexuelle Übergriffe?
Also strafrechtlich relevanter geworden, das ist die Frage, wo man den Anfangspunkt setzt, aber strafrechtlich relevant ist das Thema sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt, muss man vielleicht eher sagen, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Es ist vielleicht ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerückt, weil deutlich geworden ist, seit der Stärkung des Opferschutzes in Deutschland, wie schwierig es für Menschen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, sich dagegen auf rechtlichem Wege zu wehren, wie problematisch die Prozesse verlaufen. Das betrifft in erster Linie natürlich Frauen, die Opfer solcher sexualisierter Gewalttaten geworden sind, aber es betrifft durchaus auch Menschen mit Behinderungen, Kinder, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Also da haben wir eine ganz schwierige Situation. Man kann nicht sagen, dass die Justiz damit sehr gut umgeht.
Sind die Frauen mutiger geworden, seitdem sie das Recht mehr auf ihrer Seite haben?
Also ob sie das Recht mehr auf ihrer Seite haben heute, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben jetzt eine neue Rechtslage.
Stichwort Nein heißt Nein.
Stichwort Nein heißt Nein, wobei das so nicht ausdrücklich im Gesetz drinsteht, das muss man mal ganz klar sagen. Und wie das Gesetz ausgelegt werden wird, wir haben noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu, das wird sich zeigen. Also man kann sagen, wir haben heute eine bessere Gesetzeslage, aber die bietet auch immer noch viel Spielraum. Und wir haben zum Beispiel so ein Detail. Für eine gute Nebenklage, also eine Vertretung von Opfern, ist es ganz wichtig, dass die Anwältinnen und Anwälte, die in dem Bereich aktiv sind, Akteneinsicht haben, dass sie wissen, was überhaupt ermittelt worden ist. Hier im Bereich des Oberlandesgerichts Hamburg wird uns diese Akteneinsicht gerade bei Sexualdelikten in der Regel verweigert als Opferanwälten. Das heißt, da ist unsere Lage nicht besser geworden, sondern schlechter. Und da helfen uns die neuen strafgesetzlichen Bestimmungen gar nichts. Da haben wir Probleme mit der Strafprozessordnung und die ist da nicht verbessert worden.
Wir reden heute Abend im Themenabend über die Frage, wie alltäglich ist Sexismus? Und Sie können schon jetzt auch während unserer Debatte hier im Studio anrufen, 0800 441777, und ich sagte es schon, Sie müssen heute Abend Ihren Namen nicht nennen und wir freuen uns auch, wenn Männer mitreden zu diesem Thema. Stefanie Lohaus, Sie sind Journalistin, geben das Missy-Magazin heraus. Was würden Sie Ihren Leserinnen antworten, wenn Sie fragen, ja, wo beginnt eigentlich sexueller Übergriff?
Naja, das ist eine gar nicht, also ich würde Sie wahrscheinlich an eine Expertin vom Frauennotruf verweisen.
Gut, das können Sie hier auch machen heute Abend.
aus der Praxis zu berichten, weil ich denke, dass das auch verschieden sein kann, individuell verschieden sein kann. Also es geht ja auch eben vor allem darum, wann empfinde ich etwas, also wo ist meine Grenze und wann empfinde ich es als Übergriff. Also der Übergriff beginnt eben dort, wo Grenzen überschritten werden.
Gut, ich merke schon, wir geben es mal weiter an Frau Ruschmeier, die ist vom Frauennotruf in Hamburg. Haben Sie eine Grenze, wo sexueller Übergriff stattfindet oder wo er beginnt? Kann man das sagen oder gibt es da einen Graubereich?
Naja, es ist natürlich schon von der individuellen Bewertung auch abhängig und dennoch ist es ja eine Grenzverletzung. Es beginnt da, wo ich die Grenze von jemandem anderen überschreite, wo jemand anders sich verletzt fühlt. Und das ist ja erstmal individuell, das ist von individuellen Faktoren abhängig, es ist aber auch sehr stark vom Kontext der Situation abhängig, in was für einer Situation es passiert, wie das Verhältnis der Personen zueinander ist, auch was für Abhängigkeiten zum Beispiel besteht, wenn wir jetzt um sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz zum Beispiel denken.
Kann sexuelle Gewalt auch schon nur verbal sein oder beginnt für Sie Gewalt immer erst dann, wenn es körperlich wird?
Nee, also das sehe ich ganz klar nicht so, sondern es gibt nonverbale sexualisierte Gewalt, sexuelle Diskriminierung, auch laut Gesetz, dem AGG, was in der Arbeitsbeziehung zur Anwendung kommt, da ist es ja auch definiert als unerwünschtes Verhalten, das geeignet ist, die Würde der anderen Person zu verletzen. Und da geht es von nonverbalen, bildlichen Darstellungen, nonverbalen Verhaltensweisen über verbal bis eben zum körperlichen
Grapschen
bis hin eben dann auch zu schwerwiegenden sexualisierten Übergriffen.
Herr Theumann, Sie sind der Rechtsanwalt in der Runde. Haben Sie konkrete Fälle, um es konkret zu machen, was sexuelle Übergriffe sind?
Also das Gesetz sagt ja, als Maßstab der erkennbare Wille einer anderen Person, und wer den überwindet und gegen diesen erkennbaren Willen sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt. Das kann also das Einführen des männlichen Gliedes, des Penis sein, das kann aber eben auch schon das Begrapschen der Brust sein, das kann Küssen sein, so, das wären sexuelle Handlungen. Die sexuelle Belästigung, sozusagen 100, Paragraph 184i, das ist ein neuer Straftatbestand, der macht körperliche Berührungen zu einem Maßstab, auch über der Kleidung. Das war bisher von der Rechtsprechung nicht anerkannt, weil man gesagt hat, das ist eigentlich doch nicht relevant, das ist doch nicht, überschreitet die Erheblichkeitsgrenze nicht. Und das Strafrecht setzt also immer Handlungen voraus. Richtig verbale Attacken kann man als Beleidigung fassen, sind aber weder sexuelle Belästigung noch sexuelle Übergriffe. Im Zivilrecht ist das anders und im Arbeitsrecht, das ja ein Teil des Zivilrechts ist, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sagt, dazu gehört auch zum Beispiel das Zeigen oder sichtbare Anbringen pornografischer Darstellungen, dazu gehören Aufforderungen, dazu gehören Witze, das gehört alles zum zivilrechtlichen Belästigen mit dazu. Das ist aber eben was anderes als das Strafrechtliche, das muss man unterscheiden.
Und sexistische Verhaltensweisen sind eben nochmal anders, die sind gar nicht mit juristischen Mitteln zu ahnden, würde ich sagen.
Mögen Sie uns ein Beispiel sagen?
Ja, der Fall von Frau der Staatssekretärin Safsan Khebli, der kürzlich durch die Medien gegangen ist, wo dann der Vorsitzende einer Tagung sagt, ja, die Staatssekretärin ist nicht da. Die Staatssekretärin sagte, doch, ich bin da. Und dann guckte er und sagte, oh, eine so junge und Frau, die auch noch so hübsch ist, habe ich hier gar nicht erwartet. Und da kann man sagen, dass manche sagen, das ist ja Kompliment, aber es ist natürlich Sexismus. Es sagt, es macht deutlich, Frau, naja gut, aber nicht jung und attraktives Aussehen nicht. Es wird ein Maßstab hier hingelegt, der sozusagen am Geschlecht ansetzt.
Gut, wir reden nachher noch über das Problem, ob Komplimente komplizierter geworden sind oder vielleicht in einem anderen Licht gesehen werden. Das machen wir noch. Frau Kappert-Gonter, ich würde Sie jetzt nicht als Politiker ansprechen, sondern als Psychiaterin. Ab wann würden Sie sagen, hinterlassen sexuelle Übergriffe seelische Verwundungen bei Frauen? Hallo? Ist sie nicht mehr da? Ist die Leitung uns abgestürzt von Frau Kappert-Gonter ins Hauptstadtstudio? Könnt ihr das mal klären? Das wäre nett. Stefanie Lohaus, an Sie nochmal die Frage. Wir haben es ja heute Abend mit sexueller Gewalt und Übergriffen zu tun. Würden Sie unterscheiden zwischen sexuellen Übergriffen in einem hierarchischen Machtsystem? In Hollywood war es ein Produzent mit Schauspielerinnen und sexueller Gewalt im Alltag, wo es womöglich keine hierarchischen Abhängigkeiten gibt.
Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von hierarchischen Machtverhältnissen durchdrungen ist. Und ich denke, dass es immer um Hierarchien und Machtverhältnisse geht in diesen Zusammenhängen. Oder also Sexismus, sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung, das ist eben Teil einer Kultur, in der sozusagen Machtverhältnisse ganz zentral sind für unsere Organisation. Es ist eigentlich ja auch etwas, was so ein bisschen, ich sage jetzt mal, undemokratisch ist. Ja, also unsere Werte sind ja die Werte von Gleichheit, dass alle Menschen gleich sind und die gleichen Rechte haben und so weiter. Und gleichzeitig haben wir natürlich eben diesen Widerspruch, dass sich das so nicht äußert. Und eben jegliche Form von Diskriminierung, und wir reden ja jetzt eben hier über Sexismus, dienen sozusagen dazu, diese Hierarchien zu verfestigen und herzustellen. Also wenn ich eben als zwar eigentlich eine mächtige Person bin, eine Staatssekretärin, aber ich werde dann eben nur als Frau objektifiziert, dann werde ich sozusagen auf meinen Platz verwiesen. Mir wird deutlich gemacht, dass ich eigentlich vielleicht in dieser Position gar nichts zu suchen habe für manche Menschen in dieser Gesellschaft. Und darum geht es. Und das ist auf der Straße nicht anders. Also es geht ja, da wo wir herkommen, da war es Frauen, im Patriarchat sollten Frauen ja gar nicht die Straße betreten. Also sie sollten ja im Haus bleiben, sich um Hausarbeit, Kinder und so weiter kümmern. Und zum Beispiel sexualisierte Belästigung auf der Straße markiert mich wiederum ganz klar als eben anders, als hier nicht zugehörig, als jemand, über den man sich erlauben kann, sozusagen Bemerkungen zu machen, ungefragt. Und ich glaube eben, dass wir aufhören müssen zu glauben, dass es eben diese Strukturen gäbe außerhalb von Hierarchien.
Mhm. Frau Ruschmeier, Sie sind die Soziologin hier in der Runde vom Frauennotruf in Hamburg. Heißt das, dass sexuelle Übergriffe, Sexismus, hat immer was mit Machtstrukturen zu tun?
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Wie würden Sie das erklären, dass es Machtstrukturen vielleicht auch in einem Betrieb gibt, wo es keine Hierarchien gibt, wo Mann und Frau auf gleicher Ebene arbeiten und trotzdem kommt es zu sexuellen Übergriffen? Wo ist da die Macht?
Dann wird die eingesetzt, um Macht auszuüben, um eben die andere Person, die belästigt wird, auf den Platz zu verweisen.
Ich ich glaube auch wirklich, dass es diese Strukturen gar nicht gibt. Also ja. Vor allem in Betrieben, also in hierarchiefreien Betrieb gibt es ja gar nicht. Selbst jetzt zum Beispiel bei uns im Missy-Magazin, wo wir das versuchen, auch aus einer feministischen Idee heraus, sozusagen bauen sich Hierarchien auf, zum Beispiel allein schon durch die Tatsache, dass ich länger dabei bin, dass ich das gegründet habe und dass wir eben jüngere Kolleginnen haben. Und damit muss man sozusagen, kann man bewusst umgehen, und Hierarchien oder Autorität ist ja nichts, muss nichts Schlechtes sein, ja, aber es wird eben oft missbraucht, und in ganz normalen, ökonomisch orientierten Systemen geht es natürlich immer um Beförderung. Es geht, das Drunterliegende ist eben das Verteilen von Ressourcen, von Macht, von Geld, ganz schlicht. Und es geht darum, Konkurrenz auszuschalten. Zum Beispiel jetzt, ich lese gerade zufällig eine Dissertation zu Antifeminismus im Kaiserreich, und es ist sehr erhellend, weil damals gab es ja die Political Correctness noch nicht und alles lag auf den Tischen. Da gab es ganz offen antifeministische Männervereine, die eben propagiert haben, dass Frauen nicht in die Arbeitswelt dringen sollen, weil sie die Konkurrenz fürchten. Und sowas wird heute eben nicht mehr ausgesprochen, aber eben Sexismus zeigt sozusagen, dass es eben auch nach wie vor um das Ausschalten von Konkurrenz geht, dass sich jemand schlechter fühlt. Ich habe selber auch Sexismus erlebt, bevor ich Journalistin geworden bin, und mich hat das zum Beispiel so abgeschreckt, in dieser Branche, in der ich da war, eben im Technikbereich, zu arbeiten, weil ich dachte, ich kann mir diesen Unsinn jetzt nicht jeden Tag anhören, dass ich tatsächlich dann eben die Branche gewechselt habe.
Ja, so funktioniert es nämlich eben auch. Also das sexuelle Belästigung funktioniert schon als ein Ausschlussprinzip.
Mhm. Heißt das, ein Mann moderiert die Sendung, und deshalb fragt er vielleicht ein bisschen aus der männlichen Brille, heißt das, dass die Männer schuld sind?
Wie waren jetzt?
Dass die Männer die Mächtigen sind und sie sind praktisch die Verantwortlichen dafür, dass wir heute Abend über Sexismus diskutieren müssen? Frau Hoschmeier?
Also die Frage finde ich ein bisschen einfach, aber auf jeden Fall ist es notwendig, dass Männer sich sehr viel mehr damit auseinandersetzen und sich darüber im Klaren werden, dass sie schon da quasi per se per Geschlecht eine machtvollere Position besitzen und dass sie sensibel und aufmerksam damit umgehen und dass sie ihr Gegenüber wertschätzend und respektvoll behandeln und für diese manchmal subtilen Herabsetzungen und Demütigungen aufmerksam werden. Mhm. So, und da sind natürlich die Männer gefordert, und da sind sie dann auch schuld, wenn sie sich nicht damit auseinandersetzen. Mhm. Da sind sie eben meines Erachtens unbedingt gefordert, da dringend was nachzuholen. Weil, wie Befragungen zeigen zum Beispiel, es ist nicht so, dass immer Männer nicht wissen, wann jetzt das Kompliment doch nicht so geeignet war oder wann hier der Flirt nicht gewollt ist. In Befragungen so wird es schon ganz klar auch von Männern beantwortet, dass sie wissen, was Sexismus ist und was nicht.
Wobei ich sehe das genauso, ich unterstütze das, ich denke, das ist eine Reflexionsebene, die hier erforderlich ist. Man muss natürlich trotzdem sehen, dass es auch andere geschädigte Opfer von sexualisierter Gewalt gibt, Kinder, Menschen mit Behinderung, und zwar beiderlei Geschlechts. Also wir haben, weil es sich hier um Machtstrukturen handelt, sind natürlich Gruppen, die Diskriminierung erleben, die keine Macht haben, die wenig Macht haben, besonders gefährdet, hier solche Formen von Herrschaftsausübung zu erleben und erleiden zu müssen.
Mhm. Frau Luhaus, klären Sie uns nochmal auf, wie ist es, wenn Frauen sich beklagen, dass Männer auf der Straße zotig werden, hinterherpfeifen, wo ist da die Macht?
Ich dachte, das hätte ich vorhin eigentlich schon so.
Ja, ich würde es gerne nochmal
erklären. Also es geht ja, das, wo es herkommt sozusagen, ist ja eben diese Vorstellung, die ursprünglich, von dem wir uns langsam anfangen zu befreien, dass Frauen sozusagen im öffentlichen Raum ungeschützt, also sich nicht aufhalten sollen, sondern sie sollen im Haus bleiben. Sich um die Kinder kümmern und so weiter. Und sobald sie den betreten, wird ihnen das, gelten sie dann eben als, werden sie nicht als Person wahrgenommen, sondern eben in erster Linie als Frau und können objektifiziert werden. Also es gibt das Recht sozusagen von Männern, die fühlen sich dann im Recht, über mich zu urteilen oder über Frauen, zum Beispiel auch Menschen mit Behinderung oder so. Das habe ich auch schon erlebt hier in Berlin, dass dann eben über die, dass die angesprochen werden, dass sie ja auch Gewalt erfahren. Alle diese Menschen, denen gehört eben der öffentliche Raum nicht. Und sexuelle Belästigung ist sozusagen eine Form, um das deutlich zu machen.
Naja, und wenn man jetzt...
Stellen Sie sich vor, Sie gehen über die Straße und es wird Ihnen permanent irgendwie hinterhergepfiffen und Sie werden kommentiert und Ihr Äußeres wird permanent kommentiert. Das ist kein schönes Gefühl. So, da kommen Sie sich vor wie, und das sagen viele Frauen, die auch bei uns in der Beratung sind, dass sie sich wie freiwild fühlen und das ist wirklich kein schönes Gefühl. Und das ist ein Gefühl, was sehr viel Angst auch auslöst. Und Sie haben ja eingangs gesagt, es geht heute Abend um Macht und auch um Angst. Und Angst ist eben ein ganz wesentlicher Faktor, der ausgelöst wird. Also eine Folge von sexueller Belästigung, von fortwährender und allgegenwärtiger sexueller Gewalt oder sexuelle Gewalt.
Schön, dass Sie das Stichwort genannt haben, Angst. Wenn Sie am Notruftelefon sitzen, Frau Hoschmeier, wie können Sie den Frauen die Angst nehmen und ihnen zugleich Mut machen? Was wäre denn die Möglichkeit, sich gegen die Macht zu wehren? Was wäre der Schritt?
Erstmal ist es ja sowieso dann schon mutig, uns anzurufen und dann eben auch herzukommen und darüber zu reden, sich darüber zu vergewissern, weil die viele, gerade wenn es um sexualisierte Übergriffe geht, Diskriminierung, Sexismus, sind sich Frauen nicht so ganz sicher, was das nun eigentlich war und ob sie das so richtig einschätzen, ob das wirklich nicht in Ordnung war. Und dann ist es schon mal gut, darüber zu reden und ja, von uns sozusagen auch gespiegelt zu bekommen und bestätigt zu bekommen, dass das nicht in Ordnung war und dass das nämlich mit Macht zu tun hat und dass es nicht mit ihrer Person zu tun hat und dass sie daran nicht schuld ist, dass sie es nicht ausgelöst hat, sondern dass derjenige, der diese Macht ausübt, das tut, weil er das tun kann und weil er sich dazu entscheidet, das zu tun.
Wenn die Frau am Telefon fragt, wenn mir das wieder passiert, ich werde entweder zotig oder mir wird hinterhergepfiffen und es wird sogar handgreiflich im Sinne von Grapschen. Und die Frau fragt, was soll ich dann tun? Haben Sie darauf eine Antwort?
Auch da muss man natürlich immer im Einzelfall gucken, um was für Situationen geht es. Und da gibt es auch jetzt kein einfaches Rezept, was einfach umzusetzen ist. Natürlich, deswegen gehen wir auch immer auf die Seite, das Verhalten der Belästiger und der Grabscher und so weiter muss sich verändern und nicht die Frauen müssen wieder was verändern und was tun. Aber natürlich kann man auch da lernen, sich damit darauf anders zu reagieren und trotzdem wird es immer Reaktionen geben, wo auch die toughste, Karate könnende Frau nicht reagieren kann, weil es in der Regel Situationen sind, wo sie sehr davon überrascht ist und wo es eben auch um Angst geht und Schock und Überraschungsmoment und dann kann man nicht reagieren und das ist auch in Ordnung so.
Es ist so eine Internetaktion wie MeToo. Hilft es Frauen, dass viele Frauen plötzlich sich zu Wort melden? Ist das eine Hilfe?
Also ich würde...
Frau Lohaus?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, weil ich muss jetzt auch nochmal zurückdenken, als ich jünger war und eben auch über diese Themen nicht geredet wurde, so unter uns, Freundinnen auch und so weiter, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich zum Beispiel Übergriffe, die mir als Teenager oder als junge Erwachsene passiert sind, die konnte ich erst 10 Jahre später einordnen, als ich angefangen habe, feministische Texte zu lesen und als ich eben Erfahrungsberichte von anderen Frauen gelesen habe. Und ich glaube, dass der Vorteil ist, damals hatten wir ja Social Media noch nicht, war auch nicht so verbreitet. Und ich glaube, das ist wirklich ein riesiger Vorteil, dass es jetzt so einfach ist, eben diese Geschichten zu teilen und die auch anonym zu teilen. Ich glaube, dass dadurch eben tatsächlich in einem früheren Alter und auch viel einfacher eben klar werden kann, das, was mir da passiert ist, das ist gar nicht okay. Also das, was mir damals passiert war, das waren Sachen, da habe ich nie drüber gesprochen, die habe ich für mich behalten und ich wusste nicht, dass das irgendwie sexuelle Gewalt ist oder war. Ja, so und das ist wirklich, glaube ich, sehr wichtig.
Wir reden in der nächsten halben Stunde noch intensiver darüber, was ein Kompliment sein kann und was kein Kompliment mehr ist. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass Männer sich jetzt fragen, was kann ich denn nun falsch machen oder was mache ich womöglich richtig? Wann bin ich mächtig und wann spiele ich mit dieser Macht oder wie soll ich Frauen gegenüber auftreten? Darüber wollen wir reden, auch mit Ihnen. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. 08000 441 777. Und wir reden heute Abend im Themenabend über die Frage, wie alltäglich ist Sexismus? Sie rufen uns an, wir rufen Sie dann zurück und wir reden nach den Nachrichten um 21.05 Uhr miteinander. Bis dahin.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt. NDR Info. Abend.
Am Mikrofon Andreas Bormann, Ihnen einen schönen guten Abend. Und wir reden heute Abend über die Frage, wie alltäglich ist Sexismus? Wir haben bereits eine halbe Stunde miteinander hier im Studio diskutiert. Das haben Sie womöglich verfolgt. Und wir fragen heute Abend, was ertragen Frauen? Welche Rolle spielt dabei Macht, Gewalt? Und zu welchen Ängsten führt das? Und wie kann diesen Frauen geholfen werden? Und wir fragen natürlich auch, was tun eigentlich die Männer. Die Frage, die da drüber steht, wie alltäglich ist Sexismus, was erleben Sie an sexuellen Übergriffen und was denken die Männer darüber? Da das Thema intim ist, sagen wir heute, Sie dürfen gerne einen anderen Namen wählen und anonym bleiben und uns anrufen 0800 44 1777.
Also ich habe das selber erlebt am Arbeitsplatz, so sexistische Kommentare, und dann haben sogar Frauen gesagt, ach naja, aber an sich ist er doch ganz charmant und so ist er halt. Also es ist auch noch so ein Schutz nehmen.
Zumindestens muss man immer wieder in der Öffentlichkeit den Männern auch klar machen, dass sie so eine Machtposition einfach nicht ausnutzen dürfen und dass das absolutes No-Go ist, so Frauen zu behandeln.
Man kann nicht durch die Gegend laufen und Frauen einfach an die Brust fassen. Das ist eine Grenze, das ist mein Körper und da hat jemand anderes nicht einfach anzutatschen. Da müssen Sanktionen dann auf jeden Fall her.
Ich denke, das wird überschätzt. Also es ist kein Kernthema. Ich habe eine Firma, ich habe dort Frauen beschäftigt, die werden nicht belästigt. Also wenn ich kein Fernsehen gucken würde, würde ich davon gar nichts mitbekommen.
Ist er dann eher in der Lage des Vorgesetzten, dass der seine Machtposition ausübt, was es ja früher gab in den Filmstudios, dass Regisseure oder mächtige Menschen sich da die Frauen rangeholt haben. Wer Macht hat, der meint, sich nehmen zu können, was er möchte.
Ich glaube, dass das Thema tatsächlich ein alltägliches Thema ist, uns in allen Stellen begegnet. Ich selbst kann mich auch nicht davon freisprechen, dass ich mal einer Frau auf den Po gucke. Der Weg dagegen ist Respekt. Andere Menschen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.
Wie alltäglich ist Sexismus? Das ist unsere Frage heute Abend. Erste Stimmen und Meinungen gesammelt von Silvia Buckel. Sie können uns anrufen 0800 441 777. Dr. Kirsten Gappert-Gonter ist in Berlin und vorhin war die Leitung nicht so ganz perfekt. Und Frau Gappert-Gonter, um Sie ins Gespräch einzufädeln, wir sprachen vorhin über das Thema, welche Rolle spielt Macht? Und ich wollte Sie fragen als Fachärztin und Psychiaterin, welche Spuren hinterlässt das, seelische Spuren bei Frauen, wenn sie solch einer sexuellen Macht ausgesetzt sind?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich möchte ganz kurz sagen, ich habe fast nichts von Ihrem Gespräch bisher leider mitbekommen. Ich habe zum Schluss noch Frau Ruschmeier gehört und dann leider niemand mehr. Ich weiß jetzt also gar nicht genau, was Sie bisher schon besprochen haben. Aber zu Ihrer Frage nochmal, je früher, je gewalttätiger und je länger sexuelle Übergriffe stattfinden, umso stärker sind die Spuren. Aber auch Sexismus und verbale Übergriffe, wo vielleicht jemand anders sagen würde, naja, ist vielleicht nicht so schlimm, kann bei Einzelnen, je nachdem, wie sie so gestimmt sind, schon erhebliche Spuren hinterlassen. Also man muss sagen, es gibt keinen Übergriff, sei er verbal oder gewalttätig, der nicht auch massive Spuren hinterlassen kann.
Da hat uns eine Mail erreicht von Mandy Mangelsdorf. Liebe Kollegin, ich habe ein Echo auf dem Kopfhörer, vielleicht könnt ihr mal schauen, woran das liegt. Machtmissbrauch einhergehend mit sexueller Gewalt beginnt oft schon in der Kindheit. Geprägt wird hier dann auch sehr früh und fürs ganze Leben, dass sie irgendwie selber schuld sind, sprich die Frauen. Würden Sie das teilen, Frau Kappert-Gonter?
Die Frage nach Schuld, Gefühlen und Scham ist eine ganz, ganz wichtige, und das ist ein ganz großes Problem, im Übrigen ja auch kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem, dass häufig immer noch die Debatte so läuft, als seien die Frauen selber schuld. Wir alle kennen die Debatte rund um, hätte ja keinen Minirock anziehen müssen. Also es geht überhaupt nicht darum, dass ein Opfer sich irgendwie rechtfertigen müssen muss, aber häufig wird es so diskutiert. Und Frauen, die schon früh als Mädchen sexuelle Übergriffe erlebt haben, haben häufig ein ganz tiefes inneres Gefühl von eigenem Beteiligtsein und eigenem Schuld auf sich geladen haben, was völliger Quatsch ist. Niemand hat Schuld am sexuellen Übergriff, außer die Täter. Aber diese Frauen, die verinnerlichen das häufig, und dann ist es eben so schwierig, sich in Therapie zu begeben und Hilfe zu holen, weil weil diese Schuldgefühle immer mitlaufen. Und das ist das Allerwichtigste, was wir auch gemeinsam quasi in die Welt rufen können, zu sagen, Frauen und Mädchen, die ihr Sexismus und sexuelle Gewalt erlebt, ihr seid nicht schuldig. Mhm.
Sibylle Ruschmeier ist vom Frauennotruf in Hamburg. Frau Ruschmeier, kennen Sie das, dass Frauen sich schuldig fühlen? Und wenn ja, warum fühlen sich Frauen schuldig?
Das wird eigentlich immer geäußert. Das hat auch damit zu tun, dass das Ganze so funktioniert, wie es tut, und dass eben die Schuld auch zugewiesen wird. Es gibt dafür auch den Ausdruck Blaming the Victim. Also die Schuld wird umgekehrt und das Opfer wird beschuldigt. Das hat viele Funktionen. Das dient auch dazu, Täter zu entlasten, die Verantwortung für die Tat eben von dem Täter weg auf das Opfer zu verschieben, Taten zu entschuldigen. Es dient dazu, auch die Gesellschaft zu entlasten, das nämlich, und Taten zu erklären. Also warum ist derjenigen das passiert? Die ist doch so wie ich irgendwie. Also es wäre ja sehr bedrohlich, das zu realisieren, wie wahllos, oder es ist sehr bedrohlich, das zu realisieren, wie wahllos Täter auch Opfer auswählen. So, also kann jeder Opfer werden. Es hat nichts damit zu tun, wie alt ich bin, wie ich aussehe, wie ich angezogen bin, zu welcher Uhrzeit ich wo rumlaufe. Das ist eigentlich alles egal. Es kann zu jeder Zeit jeder an jedem Ort erwischen. Das ist tatsächlich so. Wenn ich aber sage, diejenige ist selber schuld, dann steckt da ja auch mit drin, aha, wenn ich mich so nicht verhalte, dann passiert mir das nicht. Also bin ich sicher und diejenige ist schuldig. Und wir wachsen alle hier in dieser Gesellschaft auf und verinnerlichen diese Erklärungsmuster ja auch und Deutungen, so dass man sich das eben selber auch sagt und sich selber damit auch erklärt, warum man Opfer geworden ist. Aha, ich hätte das irgendwie vermeiden können. Es kann nicht so furchtbar sein, dass es keine Möglichkeit gab, das zu vermeiden, dass ich tatsächlich komplett hilflos dem ausgeliefert gewesen bin.
Oliver Tollmann, Sie sind der Rechtsanwalt in der Runde. Welche Rolle spielt, wenn es zu einem sexuellen Übergriff kommt, die Beweisführung? Ist das immer noch ein Problem? Wer muss jetzt beweisen, was passiert ist?
Da ist die entscheidende Frage natürlich, wo wir uns befinden. Wenn wir uns im Strafrecht befinden, und das ist sehr häufig der Fall, dann ist die Beweisführung das entscheidende Problem in solchen Verfahren. Und beweisen muss in diesem Fall die Staatsanwaltschaft dem Täter, dass er etwas getan hat. Das ist häufig bei sexualisierter Gewalt sehr schwierig, weil es sich in einem Zwei-Personen-Verhältnis abgespielt hat, weil man nicht keine objektiven Beweismittel hat, die etwas aussagen darüber, wie sie zustande gekommen sind. Und dann wird es ausgesprochen schwierig.
Ich lese Ihnen eine Mail vor von Christian Hammerschick aus Hamburg. Er schreibt, entscheidend ist, welches Gewicht die Beweisführung den Aussagen der Opfer gibt. Ein unlösbares Dilemma zwischen Missachtung der Verletzung des Opfers und möglicher Denunziation eines Unschuldigen. Ist das der Zwiespalt, in dem Sie stecken als Jurist?
Naja, ich bin ja als Rechtsanwalt Partei. Entweder mache ich eine Nebenklagevertretung, was in der Regel das ist. Also das heißt, ich vertrete die Geschädigte oder den Geschädigten und oder ich verteidige den mutmaßlichen oder angeblichen Täter, den Angeklagten oder die Angeklagte. Das heißt, ich bin Partei, aber das Gericht hat natürlich genau dieses Problem. Und ich meine, wenn wir hier über die gesellschaftliche Dimension von sexualisierter Gewalt und von Sexismus sprechen, ist das eines. Im individuellen Fall ist das natürlich tatsächlich in einigen Fällen sehr, sehr schwer zu klären. Und man muss auch sagen, es hat natürlich erhebliche Folgen, wenn jemandem Kindesmissbrauch vorgeworfen wird oder Vergewaltigung, dann kann das Existenzen von solchen Menschen auch erheblich ankratzen, ohne dass erstmal bewiesen ist, dass das tatsächlich geschehen ist.
08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Wie alltäglich ist Sexismus? Was erleben Sie im Alltag am Arbeitsplatz? Und auch die Männer sind gefragt, mitzureden. Holger Klausnitzer aus Hamburg. Guten Abend, Herr Klausnitzer.
Guten Abend, Herr Bormann. Ich höre wieder gerne Ihre Stimme. Sie machen es immer total schön, machen Sie das.
Dankeschön.
Darf ich gleich anfangen?
Aber immer, bitte, Sie haben das Wort.
Folgende Situation. Ich habe mit meiner Freundin, vor ein paar Wochen habe ich das Wohnzimmer da praktisch demontiert, also Schränke auseinander montiert. Und dabei sind wir beide so nach vorne gebückt, vorm Schrank gewesen. Ihr Hinterteil war so schön nach oben gestanden, ich nebendran. Und also es wäre ein leichtes gewesen, dass ich aufstehe und ihr volle Kanne hier hinten draufhaue praktisch. Ich hätte es gerne gemacht, ehrlich gesagt. Aber ich hätte mir später nicht mehr, unser Vertrauen wäre sofort untergraben gewesen. Ich hätte mir nicht mehr vor den Spiegel schauen können, in den Spiegel reinschauen können. Ich wäre mir wie so ein Hanswurst vorgekommen. Ich hätte mir, mein ganzer Stolz wäre dahin gewesen. Und ich habe nur einen Fehler gemacht, bevor ich den Gedanken gehabt habe. Ich hätte ja zu ihr sagen können, du Silvi, hör mal zu, dein Hinterteil, das ist so verlogen nach hinten und ich würde dir warten, bin ich gerne einen hinten draufhauen. Jetzt hätte ich die Frage hätte ich stellen können und vielleicht sogar müssen und dann hätte ich sagen können, du Holger, du, das mag ich nun ganz und gar nicht. Oder sie hätte sagen können, du Holger, dann mach's halt einfach mal. Mhm. Und das müssen ja Männer begreifen, wenigstens vorher fragen die Frau, du, hör mal zu, du siehst so appetitlich aus in dem Moment, darf ich da mal oder darf ich oder darf ich eben nicht? Und dann lässt sie eben sagen, es gibt bestimmt Frauen, die sagen, die sich denken, Mensch, ich habe den Kerl so lieb, soll das halt mal machen und dann sage ich ihm halt, gut, mach's halt.
Herr Klausen, wir runzeln gerade im Studio ein wenig die Stirn, weil das ist ja eine, ich nehme mal an, Liebesbeziehung, in der Sie leben.
Ja, das heißt, Sie hat eine Wohnung, eine größere und ein Zimmer. Okay. Also, wir leben praktisch getrennt, aber ich liebe die Frau.
Ich versuche das mal zu verallgemeinern, weil das Interessante an Ihrer Schilderung ist ja, dass Sie sagen, ich hätte vielleicht vorher fragen sollen, was ich darf und wie ich es richtig mache. Stefanie Lohaus, wir sind bei dem Thema angekommen. Wie verhalten sich Männer richtig, wenn sie ein Kompliment machen wollen? Ich will jetzt weg vom Schrank, der da zusammengeschraubt wird, uns vom Erlebnis von Herrn Klausnitzer, sondern es verallgemeinern. Wann ist ein Kompliment ein sexueller Übergriff oder kann ein Kompliment ein sexueller Übergriff sein?
Ich fand jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich ganz spannend, dass der Anrufer eigentlich was ganz Typisches angesprochen hat, nämlich die Frage, wie gehen wir um mit sexuellen Wünschen oder wenn wir nicht genau wissen, also wie geht es eben diese Grenzen achten oder diese Grenzen kennen. Und ich würde ihm dazu stimmen, dass Reden tatsächlich eine ganz gute Sache ist. Ja? Also ich glaube, dass uns daran mangelt, dass wir uns eben oft nicht trauen, unsere sexuellen Wünsche zum Beispiel anzusprechen. Und im feministischen Kontext, da ist zum Beispiel viel die Rede vom Konsensprinzip, also dass Ja eben Ja heißt, also nicht Nein heißt Nein, schon einen Schritt weitergehen und sagen, es geht darum, dass um Zustimmung so, ja, und sich in der Beziehung damit auseinanderzusetzen. Und dann muss man vielleicht auch in der konkreten Situation das gar nicht abfragen, weil ich dann das irgendwann schon mal vorher gemacht habe und dann auch eben wieder spontan agieren kann. Und wann ein Kompliment ist, kann ich auch noch ganz schnell beantworten, wobei ich da eben den Außerbeziehungskontext als Beispiel heranziehen würde. Das ist eben natürlich so jetzt in einer Liebesbeziehung, wenn mein Freund zu mir sagt, Steffi, Mann, hast du schöne Beine in dem Kleid oder so, dann sage ich, oh, danke, Schatz, und gebe ihm einen Kuss. Und wenn ich im beruflichen Kontext da stehe mit drei vielleicht männlichen älteren Kollegen und ich werde begrüßt mit Frau Lohaus, Sie haben aber schöne Beine, dann ist das eben kein Kompliment, sondern das, was wir auch vorhin besprochen haben, dann dient es eben dazu, mich sozusagen zu markieren und als anders darzustellen und eben nicht Teil der zugehörigen Gruppe von jetzt männlichen Journalisten, die da sind.
Warum? Weil es drei Männer sind?
Also in dem Falle würde ich sogar sagen, es könnte auch einer sein, ja, aber oft dient genau diese Ausgrenzung ja auch so einer Herstellung von einer Gruppenzugehörigkeit. Also bei jetzt drei ist es jetzt noch deutlicher, deswegen habe ich dieses Beispiel gewählt, weil dann eben klar ist sozusagen, die würden sich ja selber nicht begrüßen mit Hallo Hans, hast du aber schöne Beine heute oder so. Da geht es eben genau darum, hier eine Gemeinschaft herzustellen und mich davon auszugrenzen. Mhm. Das kann aber natürlich auch im Zweiergespräch sehr problematisch sein.
Sie haben das schöne Wort Grenzziehung benutzt, Frau Lohaus. Frau Ruschmeier, Sie arbeiten beim Frauennotruf. Wer hat denn eigentlich die Aufgabe, die Grenze zu ziehen, wenn es um solche, wir reden jetzt von sexuellen Übergriffen im Alltäglichen, ist es Aufgabe des Mannes, Aufgabe der Frau oder wo ist für Sie der Grenzzieher, wer ist das?
Also wenn ich jetzt im Mann-Frau-Konstellation bleibe und davon ausgehe, der Mann übertritt die Grenze, dann muss ich natürlich als Frau die Grenze setzen und der Mann muss sie respektieren und vielleicht auch darauf achten, wo ist denn die Grenze, also ein bisschen sorgsam, sensibel damit umgehen und nicht einfach über sämtliche Grenzen hinweg schreiten.
Wenn wir über eine Abhängigkeit reden, ist es für die Frau schwierig, die Grenze zu ziehen, oder?
Ja. Und genau, weil vieles damit reinspielt, so, was ja immer schon mitgedacht wird. Was heißt das jetzt, wenn ich hier jetzt die Grenze ziehe? Muss ich die jetzt schon ziehen oder ist es noch nett gemeint? Also es sind ja alles Gedanken, die dann auch bei den Frauen, die Opfer von Belästigung am Arbeitsplatz werden, losgehen.
Herr Tollmein?
Na, ich denke, dass es deswegen schon in solchen offensichtlichen Herrschaftsverhältnissen auch Aufgabe der Männer ist, eine solche Grenzziehung ganz überflüssig zu machen, weil man selber relativ weit vorverlagerte Grenzen respektiert. Wenn ich in der Kanzlei jemanden habe, die dort arbeitet, dann fange ich in der Regel nicht an, mit der über ihr Aussehen zu sprechen, weil das einfach dort überhaupt gar nicht hingehört. Das ist nicht der Kontext, den wir üblicherweise haben. Mhm. Es sei denn, die Situation ist aus irgendwelchen Gründen anders. Aber das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, wo bringe ich jemanden in eine schwierige Lage.
Genau, und in welcher Position bin ich da?
In welcher Position bin ich und in welcher Position bringe ich jemanden in eine schwierige Lage? Und diese Position sollte ich tunlichst vermeiden.
Das stimmt, das ist meine Aufgabe. Das würde ich unterstützen, wie zum Beispiel ein Uniprofessor nicht mit der Studentin essen gehen sollte. So, dann kann man sagen, oh, das ist aber schade. Ja, ist aber schade, ist aber in dieser Abhängigkeitsbeziehung keine gute Idee.
Frau Kappa-Gonter, ich spreche Sie als Psychiaterin und Psychotherapeutin an. Welche Rolle spielt es zwischen Mann und Frau, worüber wir jetzt gerade reden? Welche Rolle spielt da Respekt?
Eine ganz große, wie in allen menschlichen Beziehungen, aber natürlich umso mehr auch in Abhängigkeitsbeziehung. Und ich fand es eben ganz interessant, wie der Diskurs gelaufen ist und wo wir jetzt gelandet sind, weil es ist genau so, wie das eben angesprochen wurde. Es soll gar nicht notwendig sein, dass die Frau offensiv eine Grenze ziehen muss, sondern gegenseitiger Respekt gebietet, dass es ein Aushandeln, häufig auch ein nonverbales Aushandeln von Grenzziehung gibt und dann wird diese Grenze auch gewahrt. Und interessanterweise wissen ja ganz viele Männer, wenn sie verrutschte Komplimente machen, Komplimente, die ein Abhängigkeitsverhältnis dokumentieren, Respekt vermissen lassen, dass sie genau das tun. Und daraus beziehen häufig ja auch Männer dann ihre Freude, nicht? Mhm. Und das finde ich ist nochmal ganz wichtig, dass es immer um das gegenseitige Einvernehmen geht und Respekt ist hier absoluter Schlüssel.
Ich wollte kurz nochmal nachfragen, mögen Sie uns sagen, was Sie unter einem verrutschten Kompliment verstehen?
Ja, zum Beispiel genau das Beispiel, was, glaube ich, Frau Lohaus gerade gebracht hat, wenn sie ihr Büro betritt oder ihren Arbeitsplatz und über ihre Beine gesprochen wird, dass muss man sich nur mal eine Sekunde andersrum vorstellen, wenn drei Frauen zusammenstehen und ein Mann hereinkommt und dann wird erstmal über die Beine gesprochen. Also diese Reduzierung auf Äußeres ist ja häufig auch schon was Verrutschtes. Das bedeutet nicht, dass jedes Kompliment automatisch problematisch ist. Das ist ja auch eine schöne Sache, wenn man sich sozusagen gegenseitig würdigt in seiner Schönheit. Aber häufig, gerade am Arbeitsplatz, sind solche Komplimente eben verrutscht. Und dann passiert ja interessanterweise auch was, was man vielleicht so als doppelte Rechtfertigung auch bezeichnen kann. Die Frau, wenn sie sich dann wehrt und sagt, hallo Leute, Contenance, das ist jetzt irgendwie nicht so der richtige Rahmen, dann wird sie ja häufig das zweite Mal abgewertet und als zickig und irgendwie schmallippig, blaustrumpfig, ich weiß nicht was, etikettiert. Und das, finde ich, ist auch eine problematische Situation.
Herr Tollmein, Sie wollten noch was dazu sagen.
Ich denke, deswegen ist es wichtig, dass man sozusagen eine Kultur entwickelt, eine Kultur, in der manche Sachen eben auch gar nicht mehr jeweils individuell ausgehandelt werden müssen, sondern bestimmte Grenzziehungen einfach ganz klar sind, dass das nicht geht, außer es wird ausdrücklich erwünscht oder erlaubt.
Stefanie Tautz hat uns dazu geschrieben aus Seebetal. Sie schreibt, es ist gut und richtig, auch im Arbeitsalltag mal zu flirten oder zu kokettieren, Klammer auf Mann wie Frau, Klammer zu, aber die Abgrenzung zu belästigendem, verunglimpfendem Verhalten muss unbedingt zur öffentlichen Diskussion werden. Das hat uns Stefanie Tautz geschrieben. Am Telefon ist jetzt Thomas Weber aus Göttingen. Guten Abend, Herr Weber.
Ja, guten Abend ins Studio. Ich knüpfe da gleich mal dran an dieses Wort Grenzziehung. Ich finde tatsächlich auch, das möchte ich nochmal verstärken, so ich das kann, die Grenzziehung kann niemals den potenziellen Opfern überlassen werden. Denn wer Grenzen ziehen muss, der ist ja in Gefahr, dass Grenzen übertreten werden. Das kann grundsätzlich nicht sein, weil die Grundvoraussetzung für menschliche Zuwendung ist und soll, muss immer Einvernehmlichkeit sein. Einvernehmlich, freiwillig. Sexuelle Übergriffigkeit finde ich tatsächlich sehr, sehr widerwärtig, weil sie hinterlässt mitunter fürchterliche Schäden, selbst wenn es nicht zu schlimmsten Dingen kommt. Leute, die Wochen und Monate lang darunter zu leiden haben, dieses Ausgesetztsein einer Situation, einer Machtsituation, einer Übermacht des anderen, die verschiedenste Formen annehmen kann, das ist etwas ganz Schlimmes, etwas ganz Nachhaltiges, weil es geht immer bei Übergriffen, bei sexuellen Übergriffen in Hierarchien, immer von oben nach unten. Das ist ganz egal, wo man hinschaut, bei welcher, wie schlimm die Übergriffe auch sind. Es ist immer Hierarchie von oben nach unten. Der, der sich's leisten kann, versucht das nach unten. Und die physische Unversehrtheit, die ist ja relativ geschützt so im weiteren Sinne. Bei sexueller Übergriffigkeit wird es aber schon schwierig. Ne? Und die physische, die psychische Unversehrtheit, die ist ebenso schützenswert. Und ich glaube, deswegen rufe ich eigentlich an, weil ich glaube, dass die Gesetzgebung da wieder und seit langem und immer noch hinterherhängt. Der Gesetzgeber muss da unbedingt nachlegen. Herr Tollwein hat das, oder Tollmein, entschuldigen Sie bitte, hat das auch schon mal erwähnt, dass da in der Strafprozessordnung einiges im Argen liegt oder so. Wie kann das denn sein, dass man, das ist so auch so materialistisch ausgelegt, nicht wahr? Wenn jemand mir so ins Gesicht kloppt, dann tut das weh, habe ich zum Glück noch nicht erlebt und dann kann ich darüber lange wütend sein, aber ein sexueller Übergriff, der hinterlässt viel tiefere Spuren und ist auch viel nachhaltiger. Und das hat auch etwas Materielles quasi, die Physis und die Psyche. Und die Psyche ist etwas viel Tieferes und sie gehört viel mehr geschützt. Und die Struktur, die es dafür braucht, die staatlichen Strukturen, die müssen den Schutz der Menschen vor sexuellen Übergriffen durch unbedingte Strafandrohungen und auch Strafbewährung, die müssen diesen Schutz liefern. Und da muss der Gesetzgeber nachliefern, finde ich.
Herr Weber, wir haben eine Politikerin in der Runde, Frau Kappert-Gonter. Ich weiß nicht, ob Sie auf diesem Gebiet firm sind, Frau Kappert-Gonter, aber trotzdem mal die Frage, was wir eben gehört haben von Herrn Weber, da ist ja die Forderung, ja, die Politik muss da noch mehr liefern und mehr tun. Sind Sie seiner Meinung?
So, was ich total gut finde, ist, dass 2016 eben dieser Paragraph 177 im Strafgesetzbuch verankert wurde, dieser Paragraph Nein heißt Nein, wo es nicht mehr notwendig ist, dass eine Frau nachweist, dass sie sich körperlich gewehrt hat gegen einen Übergriff, sondern dass eben der erkennbare Willen des Opfers das Entscheidende ist. Und meiner Meinung nach, da würde mich aber jetzt auch die Meinung von Herrn Tollmein interessieren, aber so wie ich das sehe, ist das schon relativ weitreichend jetzt im Strafgesetzbuch geregelt und ich sehe da im Moment keine Notwendigkeit zur weiteren Strafverschärfung, allerdings zu einer konsequenten Anwendung dieses Rechts.
Herr Tollmein, Sie sind angesprochen.
Also ich hatte es ja versucht eben schon zu deutlich zu machen, wir haben eine gesellschaftliche Ebene und wir haben eine individuelle Ebene des jeweiligen Strafverfahrens. Ich glaube auch, dass mit dem, was wir im Augenblick an Sexualstrafrecht haben, nach dieser großen Reform, wir sicherlich dort keinen großen Handlungsbedarf haben, nicht in materiellen Straftatbeständen, im Strafprozessualen und in der Ausbildung von Richtern und Richterinnen und von Staatsanwälten und Staatsanwältinnen, wie sie solche Prozesse führen, von Juristen überhaupt, wie sie in solchen Prozessen agieren, wie man ein Opfer tatsächlich oder eine Geschädigte tatsächlich schützen kann. Da allerdings besteht erheblicher Bedarf. Und ich glaube allerdings, dass das Thema Sexismus und letzten Endes auch sexualisierte Gewalt natürlich einer strafrechtlichen Absicherung bedarf. Aber es ist, weil es um Machtverhältnisse geht, weil es um Hierarchien geht, weil es um eine Kultur der Grenzziehungen geht oder das Grenzziehen überflüssig machens, es ist nicht strafrechtlich zu bewältigen. Das Strafrecht kann was absichern. Das Strafrecht kann nicht dafür sorgen, dass alles gut wird. Das müssen die Menschen.
Heidi Andresen aus Clausthal-Zellerfeld. Guten Abend, Frau Andresen.
Ja, guten Abend.
Wir fragen heute Abend, wie alltäglich ist Sexismus?
Ja, also zu dem, was im Radio gesagt wurde, ich wollte zu diesem Thema mit dem einer Frau nachpfeifen. Mhm. Ich bin 58 Jahre alt und ich habe es schon als junge Frau als angenehm empfunden, wenn ein Mann mir nachgepfiffen hat. Ich habe nichts Schlimmes dabei empfunden. Ich habe auch mir nicht vorgestellt, dass beim Mann irgendwelche schlimmen Gedanken sind. Ich hatte immer das Gefühl, der hat sich gefreut, eine Frau zu sehen oder eine hübsche Frau zu sehen und hat dann einfach spontan gepfiffen.
Hat sich diese Ansicht im Lauf...
Ja, diese Ansicht hat sich nicht geändert. Ich denke nach wie vor immer noch so. Also das hat sich nicht geändert. Mhm. Stefan, also ich finde es schlimm, dass alle Sachen, die jetzt hier über Sexismus gesagt werden, dass die alle über einen Kamm geschert werden. Manche Frauen mögen es als schlimm empfinden, manche nicht, aber es passiert ja nichts wirklich Schlimmes dabei.
Mhm. Sie empfinden es also nicht, Sie empfinden es nicht als abschätzig, wenn Ihnen hinterher gepfiffen wird?
Nein, ich habe es immer als angenehm empfunden, als nett, als freundlich.
Mhm. Stefanie Lohaus, was meinen Sie zu dem, was Heidi Andersen sagt, wie sie das interpretiert, wenn ihr hinterher gepfiffen wird? Sie ist eine schöne Frau.
Ja, also ich meine im Endeffekt das, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass es eben auch immer um persönliche Grenzen geht. Und ich glaube, was sehr wichtig ist in dieser Debatte, ist eben, dass wir uns auch daran erinnern, dass das wird halt sehr oft ja auch immer als so ein Spiel von alle Frauen gegen alle Männer oder sowas gedreht, ja. Und ich glaube, hier ist vielleicht nochmal der richtige Moment, um auch zu betonen, dass nicht alle Frauen gleich sind und auch nicht alle Männer gleich sind. Was das Ganze natürlich wieder komplizierter macht, aber so ist eben unsere Gesellschaft.
Mhm. So. Kann es denn sein, dass die Debatte, die wir hier führen, wenn wir nochmal die Hörerin uns vergegenwärtigen, sagt, ein Nachpfeifen finde ich eigentlich für mich als Kompliment, dass diese Debatte das Spiel zwischen Mann und Frau komplizierter macht, Frau Lohaus?
Mit Sicherheit wird die Gesellschaft komplizierter. Je klarer die Hierarchien sind, das weiß man ja zum Beispiel auch aus der Unternehmensorganisation und so weiter, desto einfacher und unterkomplexer ist sozusagen die Welt. Aber ist sie gerechter? Fühlen sich alle in ihr gleichermaßen wohl? Ist sie demokratisch und so weiter? Genau diese Frage würde ich dann eben verneinen. Also ich glaube, dass wir diese Debatten führen müssen und dass eben ja die Welt wird komplizierter. Das führt dann natürlich auch eben wieder zu Backlash-Bewegungen und so weiter. Ich glaube, manche Menschen.
Ja, ich meinte nicht die Welt, aber ich frage mal Frau Kappert-Gonter als Psychiaterin und Psychotherapeutin: Ist diese Debatte, die wir führen, kann die dazu führen, dass Männer, ich will jetzt nicht Opfer und Täter vermischen, aber dass Männer sich fragen: Ja, was mache ich denn jetzt richtig? Dass das zu Verwirrungen führt?
Na klar, kann das dazu führen und ich würde sagen, das ist auch gut so. Und dieses Beispiel, was wir gerade gehört haben mit dem Hinterherpfeifen, das finde ich ganz gut, weil es nochmal offenbart, dass es immer auch darauf ankommt, wie eine Frau Sachen wahrnimmt. Und das ist ja schön, wenn die Anruferin das als Kompliment empfindet. Aber es kann eben auch sein, dass ein Mann ja nicht wissend, welcher Frau er da hinterherpfeift, mit diesem Pfeifen etwas auslöst, was in dieser Frau als Grenzverletzung wahrgenommen wird, vielleicht, weil es auch schon mal früher Grenzverletzungen gab. Und wenn das eine Möglichkeit ist, dann würde ich allen Männern empfehlen, das mit dem Pfeifen zu lassen.
Angelika Berger aus Göttingen. Guten Abend, Frau Berger.
Guten Abend.
Wie finden Sie das mit dem Pfeifen?
Ich habe das nicht so sehr erlebt, weil ich habe ab einem bestimmten Alter, also als Pubertierende, mich burschikos gegeben, um so manchen Dingen zu entgehen. Und das hatte auch so einen mittleren Erfolg. Aber ich finde es eher, als ich es noch so ein bisschen erlebt habe, fand ich es eher unangenehm.
Was bedeutet das, wenn Sie sagen, Sie haben sich burschikos gegeben? Ist das eine Schutzmaßnahme gewesen?
Ja, ich habe mir sozusagen so ein Mäntelchen übergelegt, sozusagen, dass ich nicht so als Sexualobjekt so sehr wahrgenommen werde.
Mhm. Hm. Frau Rauschmeier, ist das eine Lösung, dass Frauen ihre Weiblichkeit verstecken, damit sie nicht als Sexualobjekt wahrgenommen werden?
Na, eine Lösung ist die Frage, es ist auf jeden Fall eine Strategie, was viele Frauen tun.
Mhm. Frau Berger, und haben Sie irgendwann mal den Mut gefasst zu sagen, so, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern ich bin so, wie ich bin und so trete ich auch der Männerwelt gegenüber?
Also ich bin jetzt 57 und ich würde sagen, ich habe das so als Haltung so ein bisschen beibehalten, aber es hat vielleicht auch eine bewusste Entscheidung dafür. Ich wollte aber eigentlich noch zum anderen Thema was sagen.
Gerne.
Weil Sie sagen, wie alltäglich ist Sexismus. Ich kann von mir sagen, dass ich eine riesige Bandbreite erlebt habe, von so Anglotzen und Taxieren und Ansprechen, bis auch Missbrauch. Also ich bin als 11-jähriges Mädchen durch einen Platzwart vom Tennisclub, wo ich gespielt habe, missbraucht worden. Dann durfte das auch so, erst durfte ich das Clubhaus fegen und wischen und danach wurde sich dann eingeschlossen in so ein kleines Kabäuschen und dann wurde ich da angefasst von ihm. Im Nachhinein muss ich immer dran denken, dass er mich auch noch erst hat putzen lassen und ich habe es voller Wonne getan, weil ich irgendwie dann wichtig war.
NDR also, Info. Da habe ich so Wissen, was die Welt
aber
bewegt.
Es gibt auch Dinge, die mich heute im Alltag sehr stören. Und ich wollte da auch noch was sagen zum Thema Respekt, auch bei den Männern. Ich finde es nicht schlimm, wenn ein Mann einer Frau ein Kompliment macht. Das kommt immer drauf an. Und auch wenn einer einer Frau auf den Hintern schaut, wenn er sie das nicht so geierig auch noch spüren lässt, sondern das einfach gerade mal schön findet, dann sei es ihm gegönnt, finde ich. Frauen dürfen auch gucken. Aber ich möchte erzählen von der Arbeit, dass es da bei mir ein paar Männer gibt, von denen ich den Eindruck habe, für Frauen existieren für die nur als potenzielle Sexualpartnerinnen. Und also nicht, dass sie dann mit jeder was anfangen, aber die sehen sich nur in so einer Beziehung zu einer Frau und alle Frauen, die da aus dem Muster rausfallen, mit denen reden die erst gleich gar nicht. Und das finde ich ganz komisch. Und ich habe da auch Kollegen, mit denen ich eigentlich zu tun habe und die mich nicht mal normal grüßen. Und da wünschte ich mir ja eigentlich nicht Respekt, aber so, dass die sich mal hinterfragen, was sind eigentlich Frauen für mich? Die sind doch eigentlich auch Menschen. Also das sind auch Männer, die mir sympathisch sind. Aber ich kann da gar nicht mit landen mit meinem Wohlwollen, weil die mich einfach nicht wahrnehmen. Und das finde ich irgendwie befremdend,
haben
muss
Sie
ich
mal,
schon sagen.
Haben Sie mal überlegt, diese Männer anzusprechen?
Ich habe mich noch nicht getraut. Bei dem einen Kollegen wollte ich es mal machen, aber das ist schon echt eine Überwindung.
Was befürchten Sie?
Weiß ich nicht. Irgendwie Abwehr, doof dazustehen jedenfalls. Mhm. Irgendwie zu kritisch zu sein, zu empfindlich zu sein. Ja, zu empfindlich zu sein. Mhm.
Frau Ruschmeier, Sie kennen wahrscheinlich solche Situationen, wie sie Frau Berger beschrieben hat. Kann es sein, dass Frauen immer noch so erzogen werden, dass sie zu wenig Mut haben, Frau Berger, sind mir nicht böse, wenn ich das so formuliere, zu sagen, sich zu wehren, zu sagen, das lasse ich mir nicht gefallen?
Ja, sicherlich werden heute auch noch Mädchen so erzogen, dass sie irgendwie eher lieb und eher nett sein sollen. Nicht so, da hat sich, glaube ich, so viel nicht verändert. Und das wirkt sich dann natürlich auch in solchen Situationen aus. Und es wird einem eben so vieles entgegengebracht. Genau, dann wird man schnell tituliert, wenn man was anspricht oder wenn man Grenzen setzt oder Verhaltensweisen zurückweist. Genau, dann ist man empfindlich, dann ist man zickig, dann ist man die Spielverderberin, die frigide Emanze und was einem nicht alles dann entgegengebracht wird.
So böse wie das klingt, aber unterwirft Frau sich nicht damit der Macht, wenn sie schweigt?
Was heißt hier, unterwirft sich der Macht? Offenbar ist sie so ohnmächtig, dass sie nicht handeln kann. Mhm. Genau, und da führen viele Faktoren zu, warum das so ist. Und die sind immer auch unterschiedlich. Natürlich ist es wünschenswert, wie ich anfangs auch schon mal sagte, da tough und selbstbewusst und spontan, schlagfertig zu reagieren. Aber das ist nicht immer in jeder Situation so möglich.
Ich glaube auch gar nicht, ich fand das extrem gut beschrieben übrigens. Das ist was ich auch ganz oft denke. Also ich unterteile in meinem Denken oft Männer in Menschen, die Frauen als Menschen sehen. Also das merkt man auch sehr schnell, finde ich. Und eben genau dieses, so wie das man beurteilt wird und geschaut wird, ist man jetzt quasi so Girlfriend-Material, um das auf Deutsch zu benennen. Und ich finde auch gar nicht, dass, also das kann man nicht ändern. Ja, das hat ja Ursachen. Ich bin jetzt nicht die Psychologin, aber ich würde eben sagen, das hat was mit dem Aufwachsen, das hat was mit den Eltern zu tun. Also das ist ja sehr, sehr tief verankert, wie ich Frauen wahrnehme als Mann oder wie ich auch als Frau Männer wahrnehme. Also ich kenne das auch andersrum tatsächlich. Mhm. Und ich glaube jetzt nicht, dass man da einfach dadurch, dass man das mal anspricht oder so, das irgendwie ändert. Ich habe auch ganz oft den Eindruck, ich habe das nämlich mal gemacht mit jemandem, den ich ganz gut auch privat kenne. Und ich hatte dann auch den Eindruck, dass der das sogar weiß. Aber der kann das nicht ändern, weil das irgendwie so ein Muster ist, was einfach total verinnerlicht ist.
Anke Borchert aus Hamburg. Guten Abend, Frau Borchert.
schönen guten Abend.
Wir müssen mal gucken, wie die Leitung ist. Es quietscht ein bisschen. Frau Borchert, Sie haben unser Gespräch sicherlich verfolgt. Kennen Sie das Gefühl, dass Sie sich gerne mal wehren würden?
Ja, das kann ich durchaus sehr gut. Es betrifft aber jetzt nicht mehr die aktuelle Situation oder die letzten Jahre, aber ich weiß es als jüngere Frau.
Frau Borchert, ich habe eine Bitte. Die Leitung ist ganz schlecht. Können Sie uns noch mal anrufen? Vielleicht haben wir mit der anderen Leitung ein bisschen mehr Glück. Ja?
Unter der 08000er Nummer?
08000 441777 und ich sage dem Kollegen, dass Sie dann sofort weitergeleitet werden, sodass wir Sie nochmal...
Ich rufe Sie nochmal an.
Das ist lieb von Ihnen. Vielen Dank. Tanja Jericho aus Sundhagen. Guten Abend, Frau Jericho.
Hallo, guten Abend in die Runde. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin darauf gekommen anzurufen, weil vorhin der anwesende Rechtsanwalt sagte, dass bestimmte Sachen, ja, also dass so grundsätzliche Fragen ja auch nicht vom Gesetz geklärt werden können oder das Verhalten nicht unbedingt vom Gesetz verändert werden kann. Und ich glaube, dass viel zu machen ist, wenn anwesende Männer dann nicht Beifall klatschen oder wenn sie das eigentlich gar nicht so sehen, was da gerade passiert an Belästigung, wenn sie das schlecht finden, die dann einfach den Mund aufmachen und sagen, hey komm, lass, nein. Mit mir wird es auch nicht so umgehen. Oder also die dann einfach was sagen. Also dem, ich habe das durchaus schon erlebt. Das ist, finde ich, ziemlich wirkungsvoll. Und ich habe es aber auch erlebt, dass dann Leute, die es eigentlich gar nicht unterstützen, aber sie haben dann nichts gesagt. Sie haben es einfach so geschehen lassen, haben dann vielleicht noch gelächelt, was ja auch irgendwie so eine Art von Beifall ist. Und dann machten sie eigentlich was falsch. Also ich versuche auch aufzustehen, wenn ich antisemitische Bemerkungen höre oder gegen Behinderte, mit Behinderten irgendwie ein Witz gemacht wird oder sowas. Du bist doch autistisch oder irgendwie so. Und genauso wünsche ich mir das auch. Ja.
Wünschen Sie sich auch, dass die Männer sich untereinander kritisieren?
Ja, na klar.
Wie schwierig ist das aus Ihrer Sicht?
Ich bin ja kein Mann.
Gut, also wenn ich da vielleicht noch was sagen kann, ja, ich glaube, schön. Das ist weniger schwierig als für eine, die gerade kritisiert worden ist oder die gerade angegangen worden ist, eine Frau, als Mann, der da gar nicht beteiligt ist, der nicht selber attackiert worden ist, kann ich natürlich viel eher Stellung beziehen und auch versuchen, ein Klima zu durchbrechen. Ich habe danach möglicherweise Probleme, weil man dann als Sympathisant gilt. Aber ich glaube, das ist genau das, was ich meine. Das ist eine Kultur, die verändert werden muss. Und das muss, das kann nicht nur von den Geschädigten oder von den Opfern, den Betroffenen gemacht werden, sondern das muss auch von allen und eben auch ganz besonders von den Männern gemacht werden.
Herr Tollmann, ich danke Ihnen für das Stichwort Kultur. Stefanie Lohaus, wir reden über sexuelle Übergriffe im realen Leben. Also wir sehen einander und wir spüren womöglich einander. Ist es nicht ein Widerspruch, dass es im Internet, auf Flirtportalen, in sozialen Medien noch viel hemmungsloser zugeht? Ist es nicht ein Widerspruch, da gibt es eine hemmungslose Welt und dann gibt es die reale Welt, wo wir von sexuellen Übergriffen sprechen?
Was meinen Sie mit der hemmungslosen Welt im Internet, ehrlich gesagt? Also ich weiß, dass viele Freundinnen von mir, die in diesen Portalen unterwegs sind, ungefragt Fotos von Penissen geschickt bekommen, was ich auch als eine Form von sexueller Belästigung beschreiben würde. Ich glaube nicht, dass wir da in getrennten Welten unterwegs sind. Wenn ich mich jetzt bei einem Portal wie Tinder und so weiter anmelde, dann mache ich das ja auch als Frau sozusagen und ich weiß ja, was auf mich zukommt. Ne? So, also das ist ja dann quasi schon eine Einverständniserklärung dafür, dass man mich anspricht vielleicht, aber eben dann vielleicht natürlich nicht für das Schicken von diesen Bildern. Also ich glaube eigentlich gar nicht, dass wir da so uns in verschiedenen Welten bewegen. Mhm.
Frau Ruschmeier, wie sehen Sie das? Hat das Internet das Miteinander zwischen Mann und Frau verändert, weil da mehr möglich ist im Sinne von, ich sag's mal etwas flapsig, da kann selbst der Feige alles von sich geben, denn er wird ja nicht ertappt und er kann alles schreiben und sagen und überträgt sich das womöglich in die reale Welt?
Ich würde jetzt auch nicht so unterscheiden zwischen real, virtuell. So, das würde ich auch eher sagen, das gehört schon auch zusammen. Und natürlich senkt das Anonyme, schnelle, die anonymen, schnellen Möglichkeiten übers Netz senken sicherlich Hemmschwellen.
Mhm. Frau Kappert-Gonter, Sie sind die Psychiaterin, die Psychologin hier in der Runde. Sorgt das Internet dafür, sich auszuprobieren, das kann ich alles wagen und dann versuche ich es womöglich auch in der realen Welt?
Ja, ich glaube schon. Also ich stimme erstmal meinen beiden Vorrednerinnen zu, dass wir es nicht mit grundsätzlich getrennten Welten zu tun haben und die Dynamik von Machtherstellung und Abfälligkeit und so im Grunde immer dieselbe ist. Aber meine Erfahrung ist schon, dass im Netz, wo der direkte menschliche Blick, das sich einander anblicken und damit ja auch sozusagen sich offenbaren, ne? Weil man ja selber auch angeblickt wird, dass das eine insgesamt etwas regulierende Wirkung hat und dass im Internet die Hemmungen tatsächlich leichter fallen und gerade Menschen, die sonst sich sehr als sehr schwach erleben und selber auch als ohnmächtig erleben, dann vermeintlich mutig, ich würde ja sagen respektlos, dann da mal so richtig drauf los agieren. Und wenn das erstmal im Internet eingeübt ist, dann kann sich das auch in der realen Welt so äußern, dass dann auch bestimmte an sich normale Hemmungen wegfallen. Mhm. Also ich sehe das schon als problematischer als meine Vorrednerin jetzt das zumindest erstmal hier in dieser Diskussion geäußert haben.
Frau Kappert-Gonter, ich habe noch eine Frage. Ich erinnere mich an die Hörerin, die von dem Pfeifen gesprochen hat und gesagt hat, ja, das ist mir eigentlich nicht so ganz unsympathisch, weil ich als schön empfunden werde. Sie als Psychologin und Psychotherapeutin kennen wahrscheinlich auch, dass es erotische Signale gibt. Widerspricht das, wenn wir über erotische Signale sprechen und gleichzeitig über sexuelle Übergriffe? Ist das ein Widerspruch?
Nein, gar nicht. Das hat was mit diesem Einvernehmen zu tun und mit dem gegenseitigen Respekt, über den wir in dieser Sendung ja jetzt ganz viel schon gesprochen haben. Und Erotik ist ja etwas ganz Wunderbares und wenn sich das dann im gegenseitigen Einvernehmen herstellt, kann das ja zu sehr schönen Begegnungen führen. Das Entscheidende an Sexismus ist ja die Reduzierung der Frau auf ihr Äußeres. Ich kann mal im Wahlkampf beispielsweise hingen jetzt hier überall Plakate von mir in der Stadt und in der Bild-Zeitung wurden die Plakate kommentiert und zu meinem Plakat wurde dann gesagt, aus dieser attraktiven Politikerin hätte man doch mehr machen können. Und das war sozusagen die Auseinandersetzung mit der politischen Aussage auf dem Plakat. Und da sage ich, das ist auch eine Form von Sexismus.
Johanna Reimann in Hamburg. Guten Abend, Frau Reimann.
Hallo.
Wir sprechen Abend über, wir hören Sie gut, über die Frage, wie alltäglich ist Sexismus? Was haben Sie in dieser Richtung erlebt? Mögen Sie uns das sagen?
Ich bin 60 Jahre alt. Und habe erst einige Teile dieser Sendung gehört und muss dazu sagen, ich habe dieses Spiel zwischen Mann und Frau sehr genossen und habe gemerkt, dass die Signale, die ich ausgesandt habe, auch richtig angekommen sind. Und ich habe schon eben mit Ihrem Redakteur gesprochen und habe einiges so überlegt im Laufe meines Frauenlebens, so als Studentin genossen zwischen meiner ersten und zweiten Ehe, auch jetzt einen wunderbaren Sommer mit einem jungen Mann, jüngeren Mann. Und es gibt immer, also für mich persönlich gab es immer diesen einen Moment, diesen einen Blickkontakt, wo ich im Nachhinein sagen musste, genau da konnte ich als Frau entscheiden, wo es hingeht. Und wenn ich mich so verhalten habe, dass man mir Respekt entgegenbringen sollte, dann ist mir auch nie etwas passiert.
Wie haben Sie das gemacht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach diese innere Einstellung, dass ich so losgegangen bin, dass ich mir gesagt habe, ich bin stark. Und habe aber natürlich auch in diesem Sommer gemerkt, nochmal, ich wollte dieses Spiel nochmal spielen.
Wenn Sie von Spiel sprechen, was ist das für ein Spiel?
Früher haben wir das Flirten genannt, die Kontaktaufnahme. Ich bin nicht im Internet und habe das auch nicht gebraucht. Und wenn ich als Frau möchte, dass wenn ich als Frau Kontakt haben möchte, dann kann ich das auch auf verschiedene Art und Weise zeigen. Mhm. Und zwar auch so, dass ich keine plumpen Geschichten erleiden muss.
Das heißt, Sie können Ihre Stärke ausstrahlen, wenn Sie sich vornehmen, das ist schön formuliert, ich gehe raus und ich weiß, ich bin stark.
Ja, ich weiß, ich bin stark und ich möchte sowas nicht.
Frau Auschmeier, können Sie das nachvollziehen, das, was Frau Reimann erzählt, sie geht raus und sagt, ich bin stark, ich möchte das nicht. Ist das sichtbar, spürbar? Ist das eine Haltung?
Ja, das ist natürlich, ist es eine Haltung. So hat sie es ja auch erzählt und alles schön, alles gut, würde ich sagen. Sie hat großes Glück gehabt und das ist alles gut gelaufen. Das ist wunderbar. So sollte es auch eigentlich sein. Eben genauso, wie sie es beschrieben hat. Und sie hat dann Blickkontakt und dann wird darauf reagiert und es passiert das, was sie möchte. Genau so soll es sein. Und ich, alles, wie gesagt, alles schön, alles gut. Das ist ein Spiel. So funktioniert es auch im Leben. Das ist auch gut. Wovon wir jetzt sprachen mit sexuellen Diskriminierungen am Arbeitsplatz, da ist eben kein Spiel und kein Flirt und das macht keinen Spaß und da wird nicht drauf reagiert. Und wie gesagt, das klang doch wunderbar. Ich würde sagen, sie hat Glück gehabt und wir haben halt in der Beratungsstelle mit Frauen
mit
zu tun und Mädchen,
tun,
die kein Glück gehabt haben. Und das ist es eben auch und die können auch. Ich möchte jetzt nicht die Illusion so doll zerstören, aber es kann natürlich auch einer Frau was schwere sexuelle Gewalt angetan werden, die rausgeht und sagt, ich bin stark und mir passiert das nicht. Das ist ja das Bittere. Es sitzen ganz viele Frauen bei uns in der Beratungsstelle und sagen, ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Und das ist dann auch nochmal ganz schwer. Weil wirklich, was ist ein Weltbild wird zerstört. Also ein Selbstbild und ein Weltbild wird schwer beschädigt durch solche massiven Übergriffe oder auch durch weniger massive Übergriffe.
Weil die Frauen natürlich auch.
Weil sie nämlich darin beschädigt werden, dass sie meinen, mir passiert es nicht und mir tut das keiner an und ich bin stark. Und das ist ja was ganz Positives, ganz Gutes und genau das wird verletzt.
Das ist auch nochmal wichtig, weil das wird, glaube ich, oft vermischt. Also es wird eben gesagt, okay, hier Stefanie Lohaus, die Feministin, die flirtet nicht und hat da keinen Spaß dran. Das ist überhaupt nicht so. Ich flirte tatsächlich auch wahnsinnig gerne. Ich hatte viele Partner in meinem Leben und trotzdem ist mir aber auch, oder habe ich eben Sexismus erlebt und das widerspricht sich überhaupt nicht. Es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag Sexismus erlebe oder durch die Welt gehe und den ganzen Tag nur denke, oh Gott, Männer und Sexismus, wie furchtbar. Das sind eigentlich punktuelle Erlebnisse, die aber eben dann doch prägen. So. Und ich glaube, wenn man wirklich das Glück hatte, das nicht zu erleben, dann hat man wirklich Glück gehabt.
Ja.
Wir hatten vorhin eine schlechte Leitung zu Anke Borchert nach Hamburg. Sie hat nochmal angerufen. Guten Abend, Frau Borchert. Mal horchen, ob es jetzt besser ist.
Schönen guten Abend noch einmal in die Runde. Ich habe jetzt ein neues Telefon.
Das Große, das klingt wunderbar. Ja.
Wunderbar, prima.
Sie wollten uns was erzählen.
Ja, ich hatte vorhin schon mal kurz angerufen. Ich wollte einfach nochmal sagen, ich habe jetzt Sendung nicht die ganze Zeit verfolgt. Ich denke, dass fast ausnahmslos jede Frau sexuelle Übergriffe in welcher Form auch immer kennt. Und ich bin der Meinung, dass wir Frauen, wenn wir das dann so stehen lassen, leider auch diesen fatalen Fehler machen, diesen Männern nicht Einhalt zu gebieten, diese Männer aus der Situation herausgehen zu lassen mit dem Erfolgserlebnis, mit dem Gedanken vielleicht, was für ein toller Hecht sie sind und somit eigentlich auch noch, ich will nicht sagen animieren, aber es so dastehen lassen, als dass die Männer das auch weiterhin tun.
Wir hatten das schon im Laufe der Sendung, Sie nennen das Einhalt gebieten und wir hatten den Aspekt dabei, dass das gar nicht so einfach ist und dass das auch mit Ängsten verbunden ist oder sogar mit Befürchtungen, man könne daraus Nachteile ziehen. Wenn Sie sagen Einhalt gebieten, wie stellen Sie sich das real vor, Frau Borchert?
Also, ich gehe noch mal kurz auf das ein, was Sie gerade gesagt haben. Es ist ja tatsächlich so, dass zumindest ich für mich sagen kann, ich habe das Gefühl, ich würde in eine Ecke gestellt werden. All das, was schon gesagt wurde, zickig oder viele dieser Titulierungen. Das heißt, ich würde in eine Ecke gestellt werden, in die ich nicht gehöre. Ich kenne Situationen, wo das Männer waren, deren Ehefrauen in Sichtweite waren, wo ich das Gefühl hatte, ich stelle auch nicht nur den Mann bloß, sondern ich stelle auch die Ehefrau bloß. Das wäre mir sehr unangenehm gewesen. Ich weiß eine Situation von meiner ältesten Tochter, die während der Pubertät im öffentlichen Nahverkehr sexuell belästigt wurde, nach Hause kam, nach der Schule sich echauffierte, mir das erzählte und sagte, sie hätte dem jungen Mann eine Ohrfeige gegeben. Und ich für mich feststellen musste, dass ich im ersten Moment wirklich gedacht habe, wie kann sie den jetzt hauen? Das tut man doch nicht. Und dann musste ich mich nochmal neu sortieren und habe gedacht, ja, genau, richtig.
Mhm. Frau Burchert, wir fragen mal Frau Lohaus, die gibt eine Zeitschrift heraus, Missy Magazin für junge Frauen. Frau Lohaus, würden Sie sagen, die jungen Frauen sind, was das Einhaltgebieten, ich nehme mal das Wort von Frau Burchert, angeht, mutiger als die Generation der Mütter?
Oh, das ist sehr pauschalisierend, da kann ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ich habe manchmal tatsächlich den Eindruck, dass sich ja schon was verändert hat und dass meine Generation oder auch die danach kommt, wir zumindest schon mit diesem, zumindest teilweise eben mit Feminismus aufgewachsen sind. Ich hatte zum Beispiel die Kassetten vom Gripstheater, ne, wer sagt, also dass Mädchen genauso stark und schnell sind wie Jungs und so weiter. Und tatsächlich war ich dann aber ehrlich gesagt, als ich dieses Erfahrung gemacht habe, auch erstmal sehr, also stand ich davor und wusste nicht genau, wie ich damit umgehen sollte. Ich finde es schwierig. Ich glaube nicht, dass, also ich glaube nicht, dass das Alter da die entscheidende Komponente ist. Mhm.
Frau Ruschmal, wie ist Ihre Erfahrung beim Frauennotruf? Sind junge Frauen mutiger, sich zu wehren, als vielleicht die Generation der Mütter?
Das kann ich so jetzt auch nicht bestätigen. Das ist wirklich individuell unterschiedlich. Was ich vielleicht ein bisschen, ja, oder wieder eine Kehrseite davon, dass Frauen und Mädchen stärker sind heute, dass von ihnen auch erwartet wird, nämlich stärker zu sein. Das ist dann die Kehrseite, dass daraus dann wieder abgeleitet wird, naja, aber heutzutage sind die Mädchen doch echt tougher und die können doch alle auch einen Selbstverteidigungskurs machen und auch selber hauen. Und das ist doch nicht mehr so wie früher. Warum konntest du dich trotzdem nicht wehren in dieser Situation? Und das ist dann eben wieder ein Nachteil, dass doch wieder den Opfern, sozusagen den Opfern, die Schuld zugeschrieben wird oder die Verantwortung, diese Situation zu beenden, zugeschrieben wird.
Also da entsteht ein zusätzlicher Druck noch.
Genau. Und dieses Überraschungsmoment und der Schock und Schreck und die Angst, die wird eben nicht genügend berücksichtigt. Also es wird überschätzt, wie tough man sich in diesen Situationen immer zu wehren kann.
Peter-Uwe Rudo aus Flensburg. Guten Abend, Herr Rudo.
Ja, guten Abend.
Ich muss Ihnen sagen, es ist 10:05,
ja,
aber wir schaffen das.
Ja, ich mache das ganz kurz. Ich vermisse in der Sendung eigentlich das Thema Männer als Triebtäter. Also die Frauen sind die Opfer. Und dann müsste es doch hier um die Täter gehen, die keine Kontrolle über ihren Geschlechtstrieb haben oder zum Beispiel ihr Ego aufwerten müssen, weil sie Minderwertigkeitskomplexe haben. So, das ist meine Idee. Das ist ein psychologisches, gesellschaftliches Problem, glaube ich. Und wenn wir nur darüber diskutieren und nicht an die Ursachen kommen, dann verändert sich ja gar nichts.
Herr Udo, ich glaube, hier gehen Begriffe durcheinander und Herr Tollmein als Rechtsanwalt hat auch schon die Stirn krausgezogen. Das Wort Triebtäter gehört, glaube ich, in eine andere Kategorie als das, worüber wir heute Abend geredet haben, Herr Tollmein, oder?
Ja, also Triebtäter ist sowieso ein etwas merkwürdiger Begriff. Grundsätzlich geht es ja darum, dass man dann schuldlose Täter hätte. Täter, die für ihr Handeln nicht verantwortlich sind, das gibt es in bestimmten, also das Recht erkennt das zumindest an. Das sind dann auch Leute, die keine Strafe erleiden, sondern eine Maßregelvollzug kommen. Aber das ist tatsächlich nicht das, worüber wir hier reden.
Zum Schluss eine Frage an alle. Wir reden heute Abend über den alltäglichen Sexismus. Wir haben über Frauen geredet, über Männer geredet. Frau Lohaus, als Herausgeberin von Missy, was macht es so schwer, dass Frauen und Männer gemeinsam darüber reden können?
Ich glaube, das hat eben doch sehr viel damit zu tun, dass die Art und Weise, wie wir sozialisiert werden. Und ich glaube, um jetzt auch nochmal an den letzten Anrufer anzuschließen, dass es tatsächlich auf einer Reflexionsebene fehlt, wenn es eben um Männlichkeit geht. Wenn es darum geht, ich glaube, da ist gerade so eine Art Lücke. Ja, also es gibt, wir haben sehr viel also über Frauen geredet, die Feministinnen in den Generationen vor uns haben eben die Beratungsstellen gegründet und so weiter. Und es wurde sehr viel dafür getan, sich um die Opfer zu kümmern, was ja auch richtig ist und prioritär ist. Aber ich glaube eben, um wirklich zu verstehen, was hier passiert, müssen wir uns anfangen, damit zu beschäftigen, warum machen Männer das? Ne? Weil es gibt eben diese ganzen Vorurteile, es seien Triebe, also es ist ja auch eigentlich eine ganz schreckliche Vorstellung, dass Männer irgendwie nicht anders können und alle Frauen wegrennen müssen. So. Ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt.
Wir speichern das für eine weitere Sendung. Warum machen Männer das? Frau Kappert-Gonter, was meinen Sie, warum ist es so schwer, dass Männer und Frauen gemeinsam miteinander darüber reden?
Ja, ich glaube, es gibt Zusammenhänge, wo das schwer ist, aber ich möchte auch am Schluss der Sendung noch die Chance nutzen, zu sagen, es gibt ja auch positive Entwicklungen. Es gibt zunehmend mehr Räume, auch wo Männer und Frauen dieses Thema miteinander besprechen und auch sehr selbstverständlich und eben gewaltfrei oder wenigstens sehr gewaltarm miteinander umgehen. Und da sehe ich auch in der jungen Generation ziemlich viel positive Keime zumindest.
Frau Huschmeier soll auch noch zu Wort kommen vom Frauennotruf. Haben die Frauen, die bei Ihnen anrufen, eigentlich das Bedürfnis, mit Männern ins Gespräch zu kommen, oder ist das erst einmal so, mit denen will ich nichts zu tun haben?
Nee, erstmal in der akuten Reaktion nicht. Und wir haben es eben viel mit schweren sexualisierten Gewalttaten zu tun. Und da machen die sich zwar oftmals auch viel Gedanken darum, warum hat er das getan und warum hat er nicht aufgehört, aber sprechen erstmal nicht, dazu ist die Angst viel zu groß. Ansonsten halte ich es für sehr sinnvoll, mit Männern ins Gespräch zu kommen, und wir erleben das auch immer so, dass Männer durchaus ein Interesse haben oder froh sind, wenn sie sich mal zu Wort melden können, und notwendig ist das auf jeden Fall, gemeinsam zu sprechen.
Vielen Dank an alle Sie, die sich hier heute Abend die Zeit genommen haben, mit uns über das Thema, wie alltäglich ist Sexismus, zu reden, und vielen Dank all denen, die angerufen haben und den Mut hatten, darüber zu sprechen. Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über was ganz anderes, nämlich welcher Fisch darf auf den Teller, was dürfen wir essen. Die neuen Fangquoten der EU machen da uns zu schaffen. Darüber reden wir morgen. Sie können wie immer anrufen um 20.30 Uhr oder uns schreiben ndr.de/redezeit. Am Mikrofon war Andreas Burmann. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.